Also herzlich willkommen im Wein-Podcast von Stefanie. Ich stelle euch heute Theresa Däufel vor. Und Theresa hat ein kleines Weingut, 3 Hektar, in Bad Schachen in der Nähe von Lindau am Bodensee. Und vielleicht, Theresa, magst du gerade mal erzählen, wie du überhaupt zum Wein gekommen bist?
Hallo erstmal. Ich bin tatsächlich seit 16 Jahren jetzt schon im Wein. Und habe einfach nach dem Abitur entschieden, wusste nicht so genau, was ich machen soll. Und meine Eltern hatten einen Mischbetrieb mit Wein und Obst. Das ist hier am Bodensee eher gängig, dass man Mischbetriebe hat und nicht nur vom Wein lebt. Die meisten haben sogar noch ein drittes Standbein und machen Ferienwohnungen oder Hotel dazu. Und mein Vater ist dann plötzlich verstorben während meinem Abitur. Und dann habe ich eben entschieden, bin erstmal ins Ausland und dann habe ich entschieden, dass ich doch mal die Lehre machen möchte, dass ich halt so die Möglichkeit hätte, das weiterzumachen, aber ich musste das jetzt nicht oder so. Und dann bin ich nach Würzburg zum Weingut am Stein und habe dann die Lehre gemacht, verkürzt durchs Abi natürlich, was aber das Resultat davon war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich danach nicht wirklich viel weiß oder halt mich nicht fähig gefühlt hätte, diesen Betrieb jetzt hier zu übernehmen. Und bin dann nochmal zum Deutschen Weininstitut nach London, eher in die Richtung Marketing gegangen und habe aber dann gemerkt, nee, doch besser die Sachen händisch machen erstmal und habe dann noch den Techniker gemacht.
Ging es dann doch relativ schnell in den Betrieb, ne?
Genau, also weil dann war irgendwann so das innere Gefühl und auch durch viele Gespräche mit anderen Winzern, dass man ja eigentlich die Gegebenheiten vor Ort am besten kennen muss und die verändern sich ja natürlich auch täglich und jährlich. Und klar war das Herz war so, oh, ich möchte noch nach Südafrika und ich möchte gerne nach Frankreich und keine Ahnung was. Aber final war dann das Gefühl schon so, es bringt mir ja alles nichts. Dann kann ich auf den Weingütern vielleicht gut agieren, aber hier dann halt nicht, weil mir die Zeit, wo ich hier weg bin, wird dann immer länger. Und der See ist schon speziell. Ich meine, wir haben ein spezielles Klima hier und ganz andere Niederschläge als jetzt so zumindest mal im Rest von Deutschland. Es sind noch andere Gegebenheiten. Und
Niederschläge viel oder wenig?
Wir haben um die 1500 Milliliter.
Wow.
Ja. Wenn man es jetzt irgendwie mit Würzburg vergleicht, glaube da liegen wir bei 300 bis 400. Mhm. Und hatte ja praktisch in der Lehre schon die ersten Piwi-Sorten, also die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, gepflanzt. Sprich, der Weg zu Bio war auch klar. Und dann ist es ja nochmal ein bisschen ein anderes Handling als im konventionellen Weinbau jetzt. Und dann in Kombination noch mit den Niederschlägen und so. Und das war schon einfach auch wichtig, dann vor Ort zu sein. So. Und genau, da habe ich mich dann eben gegen, sage ich jetzt mal, das Ausland entschieden. Schon schweren Herzens auch so ein bisschen. Aber rückblickend für die Entwicklung hier war es gut. Weil keine Ahnung, gab Frost jetzt schon zwei Jahre massiv und Hagel immer wieder und so. Und sind natürlich jetzt Erfahrungswerte, von denen man dann halt jetzt mittlerweile irgendwie ein bisschen schöpfen kann oder auch mehr versteht die Natur dann hier zu lesen.
Du sagst, ihr bewirtschaftet mit Bioland. Wie lange hat die Zertifizierung gedauert? Warum hast du dich direkt für Bioland entschieden?
Also die Umstellungszeit dauert 3 Jahre. Die habe ich praktisch schon begonnen bei Flächen, als ich noch in der Ausbildung war. Und Bioland kam eigentlich über meine Cousins, die davor bei Ecowin waren. Und dann, aber mit dieser Kombination aus Äpfeln und Wein funktioniert bei Ecowin nicht. Und also Zertifizierung oder auch Mitglied sein in einem Verband ist schon auch viel Büroarbeit. Und das war einfach dann auch tatsächlich einfacher, weil man Äpfel und Wein kombinieren kann unter einer Marke oder unter einem Dachverband. Deswegen war dann der Wechsel zu Bioland.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, was jetzt bei Bioland besonders, was denen am Herzen liegt, wie ihr was bewirtschaftet, wie ihr was umsetzt?
So grundsätzlich dieser Bio-Gedanke ist ja eben dieser Verzicht auf Herbizid vorneweg vor allem. Also gerade wenn ihr jetzt auch in der Obstregion wohnt, sieht man halt diese braunen Herbizidstreifen tatsächlich immer noch sehr oft. Das ist so ganz, ganz klar. Dann der Verzicht auf systemische Mittel, also sprich Pflanzenschutzmittel, die in die Pflanze reingehen und von innen heraus wirken über einen längeren Zeitraum. Wir versuchen natürlich halt, so wenig wie möglich Pflanzenschutz zu machen, was aber hier in unserer Region mit diesen Niederschlägen tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Also wir versuchen, verschiedene Algenpräparate mitzunehmen, Orangenöle oder sonstige Sachen, wir versuchen eigentlich eher gerade herauszufinden, was hilft oder was mit welchen Mitteln schaffen wir es, dass das ein bisschen länger Kontakt hält auf den grünen Teilen. Ja, weil diese Niederschläge, dann waschen das dann halt eigentlich immer gleich ab. Wenn die so 20 Liter oder so halten, das ist eigentlich, jeder normale Schauer hier hat ungefähr so viel, dass man schon wieder fahren muss. Und das kann man sich auch vielleicht nicht so gut vorstellen. Wir haben eine Dauerbegrünung in den Reben drin. Also wir machen schon auch mit Einsaaten, parzellenbedingt aber, also einfach manche, die jetzt wüchsiger sind, da versucht man irgendwas reinzubringen, was halt den Wuchs ein bisschen beruhigt oder so. Aber an sich sind wir dauerbegrünt, weil wir brauchen einen Wasserkonkurrenten. Also wir am besten natürlich schon Klee und Wiese und sowas, was einfach die Rebe ein bisschen fordert, dass sie auch was tun muss, weil natürlich der Boden so dann feucht ist. Also wir hatten 2018, war es ja so heiß, und da hatten wir tatsächlich bei den Reben keinen Trockenstress. Was ja in allen anderen Regionen tatsächlich schon so war. Es war kurz davor, ja, aber trotzdem war da so viel und der Boden ist noch so voll gewesen, dass das einfach gereicht hat. Äpfel wiederum haben wir bewässert, also weil die einfach anders wurzeln. Aber nur so als Beispiel, dass der Boden ist hier, hat einen wahnsinnig hohen Humusanteil, wir sind teilweise über 5%, was sehr, sehr viel ist. Der speichert es dann eigentlich auch ganz gut. Und deswegen haben wir nicht wie in anderen Regionen diese offenen Reihen, oder wo man jetzt mal Stroh ausbringt oder sonstiges, sondern es ist hier überall Wiese drin. Oder dann eben alternierend irgendwie jede zweite Gasse begrünt mit irgendeiner Einsaat.
Und seid ihr jetzt Bioland nur im Weinberg zertifiziert oder auch im Keller und darüber hinaus?
Also wir sind komplett mit komplett mit Äpfel und Wein zertifiziert.
Genau, aber auch über die Weinverarbeitung.
Ja, ich glaube, das geht gar nicht getrennt.
Ich habe es erfahren, dass man doch nur den Weinbau zum Beispiel zertifizieren lassen kann und den Weinausbau nicht.
Okay, nee, das haben wir nicht. Also ich arbeite auch im Keller, alles mit Spontangärung.
Da habe ich mich halt. Es gibt auch keine Hefen zu. Es gibt ja wilde Hefen, oder die auch Spontangärung unterstützen.
Nee, also ich mache alles spontan aus mit der Weingut, mit der Kellerflora dann. Aber das war jetzt nicht von Anfang an so. Also da habe ich mich so hingetastet, weil ich einfach halt, ja, das muss ja schon auch ein bisschen, dein Kunde muss ja auch ein bisschen da mitgehen. Also das waren dann natürlich schon die ersten 2, 3 Weine, die waren schon auch ein bisschen schwieriger so für den Durchschnittskunde, sage ich jetzt mal, der halt irgendwie hier klassisch Müller-Thurgau vom See mit einer schönen pfeffrigen Würze gewöhnt war. Das war dann schon so ein bisschen Bit by Bit. Mittlerweile mache ich aber tatsächlich alles spontan, egal ob Rosé, Weiß, Rot, egal. Und da haben wir natürlich auch Richtlinien vom Bioland, die wir natürlich halt auch einhalten, aber ehrlich gesagt weiß ich da nicht genau die Details, weil ich einfach nichts mache. Tatsächlich, so wie man es mal auch in der Schule gelernt hat, irgendwie der gute Wein entsteht im Weinberg. Da geben wir uns halt einfach extrem viel Mühe, probieren. Haben auch da Sachen ausprobiert über Minimalschnitt, ich habe einige Anlagen in der Umkehrerziehung stehen, einfach um diesen natürlicheren Fluss der Rebe mehr laufen zu lassen. Also dass sie ja wie eine Liane wächst und dann einfach runterfällt, die tatsächlich vom Gesundheitszustand fast besser funktionieren auch, sieht aber halt wilder aus und man braucht ein bisschen mehr Platz. Und von den Öxle macht so 5 Grad Öxle aus im Vergleich zur gleichen Sorte im Spalier. Das finde ich schon auch sehr spannend, dass das eigentlich schon auch eine gute Möglichkeit ist, gesunde Trauben halt zu erzeugen mit relativ wenig Aufwand. Und das versuchen wir halt. Also wir selektieren dann praktisch im Weinberg. Wir lesen teilweise die Weinberge 2, 3 Mal, nehmen halt für, sage ich jetzt mal, Sekt oder einen einfacheren Geschichten schon mal was raus, lassen die anderen noch mal 2 Wochen hängen. Johanniter halbieren wir Mitte August meistens noch mal, um ihn einfach ein bisschen lockerer dann werden zu lassen. Wenn dann, also ich bin der Meinung, dass wenn die Trauben perfekt irgendwo auf den, aufs Weingut kommen, dann muss man tatsächlich nicht mehr so viel im Keller machen. Und ich habe die Möglichkeit durch den Obstbau, also wir haben 17 Hektar Obst noch dabei, dass ich diese Kühllager habe. Und dadurch kann ich natürlich super gut mit Kühlung und Kaltmazeration und irgendwie solchen Geschichten arbeiten, was halt, das ist halt jetzt Zufall, dass das halt geht. Gell? Das wüsste ich jetzt auch, wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was ich sonst alternativ machen würde. Aber das passt halt ganz gut gerade zu der Stilistik oder wie ich arbeiten möchte.
Vielleicht kannst du gerade noch mal kurz erklären, was Kaltmazeration ist. Und wenn ja, wie du das auch auf deine Rebsortenweine umsetzt.
Also ja.
Welche Rebsorte, wie lange?
Also ich mache es eigentlich bei allen Sorten mittlerweile. Kaltmazeration an sich ist aber, dass ich die Beeren entrapp, das heißt vom Stielgerüst trenne, und dann kommen die in so große 400 Liter Kilo Boxen, diese klassischen Boxen, und dann überlagere ich die mit Trockeneis und dann kommen die eben in dieses Kühlhaus. Und in dem Moment kann keine Gärung starten, weil man muss, also wir haben die letzten 2 Jahre immer schon im August geerntet, weil wir hier bei Bio, also wir haben so das Gefühl, dass wenn wir uns hier mit unseren konventionellen Kollegen vergleichen, sind wir circa immer 2 Wochen früher dran. Dadurch ist das jetzt halt tatsächlich schon teilweise in August gerutscht und dadurch ist natürlich auch super warm bei der Ernte. Das heißt, das ist halt so eine Win-Win-Geschichte jetzt, dass ich diese Kühllager habe, weil ich nicht so einen Stress habe mit der Verarbeitung. Die Weine würden sonst, denke ich, relativ schnell angären, wenn ich die einfach so stehen lassen würde im freien Raum. Und durch das, dass wir sie überlagern und dass wir sie dann ins Kühlhaus stellen können und versuchen, die irgendwie auf 4 Grad runterzubringen, geht keine Gärung los. Und so werden praktisch nur positive Dinge ausgelaugt, wie eben Aromavorstufen oder sowas. Und das kommt aber so ein bisschen drauf an, wie halt schon die Traube ist. Ich kann jetzt gar nicht sagen, bei dem mache ich pauschal 3-4 Tage oder so, sondern ich hatte Pinotin, das ist ein Abkömmling vom Spätburgunder oder eine neuere Variante im PV-Bereich für Spätburgunder, den hatte ich 10 Tage im Kühlhaus. Also ich sage mal, das ist so Maximum, was ich bis jetzt gemacht habe. Klassisch vielleicht 2 Tage. So, aber das kommt ein bisschen drauf an. Ich habe jetzt auch angefangen mit Weißwein in Maischegärung, also dass ich komplett die Fermentation dann mit der Bärenhaut mache. Die habe ich 5 Tage im Kühlhaus gelassen und habe sie dann rausgestellt und angewärmt, dass sie dann losgehen. Also da taste ich mich aber auch noch ran. Ich denke, Weinbau ist schon auch immer, das ist ja nie fertig gedacht. Das ist ja immer ein Prozess. Ich würde jetzt auch nie sagen, dass meine Weine für die nächsten 10 Jahre so schmecken, wie sie jetzt auf der Flasche sind, sondern das ist einfach ein Prozess mit dem jeweiligen Jahr und aber auch mit dem eigenen Denken oder mit dem
der eigenen. Ja, also schon ein Spiegel von dir
auch. Ja, ein bisschen.
Okay, also wie sind deine Ergebnisse geworden mit der Maischevergärung? Also würdest du das jetzt weiter ausprobieren? Was für Unterschiede kamen dabei jetzt raus?
Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Solaris gemacht und bei Muscaris. Also eigentlich schon so Aromasorten, die ja so, Solaris ist ja eigentlich, geht so ein bisschen in diese tropische Aromatik, sehr, sehr Maracuja, Banane, sowas. Den habe ich kurz nur auf der Maische gelassen, habe den dann aber relativ schnell runter und im Holzfass weiter gären lassen. Finde ich mega spannend. Der hat sich komplett geklärt. Wir haben den dann aus dem Holzfass mit so einem kleinen Schlauch raus abgefüllt. Tatsächlich nur in Magnumflaschen, einfach so eine limitierte Geschichte halt. Der hatte 15 Grad Alkohol. Super spannend, auch wie stabil der ist und wie der sich verhält. Wir hatten den jetzt 6 Wochen offen. Also tatsächlich halt im Weinverkauf vor Corona tatsächlich, wo halt die Leute probieren durften, einfach Stopfen drauf und halt, wann halt wieder einer kam. Super stabil, super spannend. Also ist auf jeden Fall definitiv eine Richtung, die man andenken kann. Muscaris haben wir komplett durchgezogen, also die ganze Gärung laufen lassen. Auch ganz toll, so eine ganz schöne Säurestruktur, Gerbstoffstruktur, aber jetzt nicht so, dass sie irgendwie astringierend ist und irgendwie dir den Speichel nimmt, sondern ganz knackig eigentlich, einfach so ein bisschen animierend, eine super spannende Frucht. Teilweise hat es mich für einen Moment an Fanta erinnert, also halt wirklich tatsächlich so diese orange, ja, schon fast drüber, so. Also ganz spannende Geschichte, da liegen zwei verschiedene Chargen jetzt gerade noch im Holz, die wollen wir jetzt dann demnächst füllen. Und auch Spätburgunder möchte ich jetzt am liebsten schon so füllen. Also eben unfiltriert direkt raus aus dem Fass. Weil die machen Spaß einfach. Die haben so für mich, und ich versuche eigentlich die Weine schon eigentlich für mich zu machen, dass ich sie mag und dass sie mir schmecken, weil nur dann kann ich sie, denke ich, auch gut verkaufen und auch präsentieren. Und die haben irgendwie so einen Drive, der einfach irgendwie Spaß macht. Schon sehr grad und schon auch kantig, aber halt animierend, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich schon. Es ist jetzt nicht halt irgendwie so ganz easy drinking. So, das ist schon so ein bisschen. Aber ich bin jetzt zu neugierig und würde sie gerne auf die Flasche bringen, statt noch zu warten. Das wäre natürlich jetzt natürlich das Bessere. Man würde das jetzt nochmal halbieren und dann nochmal gucken.
Ja.
Aber da fehlen mir halt auch die Gebinde einfach. Also
ja.
Das habe ich jetzt nicht. Und wenn ich jetzt anfange, irgendwie, ja, nochmal 200 Liter irgendwo liegen zu lassen, ja, aber dann stimmen auch ja die Verhältnisse eigentlich wieder nicht und dann, genau. Aber ich spiele schon mit dem Gedanken, mehr in diese richtige Naturweingeschichte zu machen, weil im Moment die anderen Weine, die ich mache, die werden zwar jetzt nicht geschönt und im Keller nicht viel gemacht, aber sie laufen vor der Füllung oder am Tag der Füllung werden sie filtriert. Also die haben dann einmal einen Kieselgurkenfilter gesehen und laufen dann halt über den Schichtenfilter noch einmal. Und das merkt man denen jetzt schon teilweise auch an. Ich finde, die sind jetzt sehr reduktiv und sehr verhalten teilweise gerade. Mhm. Was vor der Filtration nicht der Fall war.
Ja. Vielleicht kannst du gerade nochmal sagen, was schön ist.
Schönen ist grundsätzlich, dass man dem Wein in irgendeiner Form eigentlich helfen darf. Ich glaube, so war ursprünglich der Gedanke. Daher kommt, glaube ich, auch dieses Wort schönen, ihn schöner machen. Geht aber von Entsäuern über Körper geben, über Farbe, glaube ich. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich damit nicht, weil ich glaube, aktueller Stand einfach nicht wirklich darf im Biolandbier. Also bedingt halt nur. Aber an sich ist eben den Wein in irgendeiner Form schöner und zugänglicher.
Ja, ich finde es total schön und spannend, dass du ihm sagst, du willst eigentlich so natürlich wie möglich an den Wein rangehen, weil das ist ja auch eben, ist ja so wie wir Menschen auch. Also wenn wir uns schminken und machen, ist das zwar mal schön, aber es ist nie, vielleicht nie mal so authentisch oder echt, sondern eher so ein Verkleiden.
Ja, genau.
Kann man das so beschreiben.
Ja.
Und wie lange, also welche Weine hast du jetzt ein Jahr im Keller oder ein halbes Jahr oder welchen Wein gibst du wie viel Zeit?
Ich sag mal, ich habe so ein paar Sommer-Basic-Sachen, sage ich jetzt mal, die teilweise halt auch musieren, die eben mit Kohlensäure versetzt sind. Die kommen, also ich habe jetzt meinen kompletten Jahrgang bis auf die Maische vergorenen Sachen und die Rotweine gefüllt in der letzten Aprilwoche. Was zumindest, glaube ich, für die Region hier verhältnismäßig spät ist, würde eigentlich auch noch später gehen, aber irgendwann wird es halt auch wirtschaftlich und ich war ausverkauft schon seit Wochen und dann ist es auch nicht mehr, also für mich persönlich, ich möchte dann auch dem Kunden wieder was liefern. Also ich im Moment bin ich jetzt nicht so, dass ich sagen kann, du, dann warte ein Jahr. Also ja, das muss halt im Moment schon auch noch so, das geht mit so einzelnen Chargen, aber ich denke, das Gros muss einfach dann auch kommen. Und eben gerade so Sommersachen kamen jetzt dann auf die Flasche tatsächlich Rosé, dann 2, 3 Lagen Weine sind auf der Flasche und der Rest einfach das, was für mich eben jetzt diese nicht spannenderen, also spannender nicht von der Qualität her, sondern einfach von der Struktur spannenderen Sachen, die liegen jetzt praktisch noch im Holz. Und da, das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, ich kann nicht mehr so lange warten, weil ich es halt selber so spannend jetzt finde, was ich jetzt gerne auch präsentieren würde, weil ich einfach auch neugierig bin, tatsächlich schon bevor der nächste Herbst kommt, wie gehen denn die Leute damit um? Also das muss man ja schon auch irgendwie ein bisschen wissen. Es bringt mir jetzt halt auch nichts, wenn ich irgendwie jetzt ein paar tausend Flaschen rumliegen habe, wo ich hier oder egal wo gar niemanden finde, der, dem das schmeckt. Deswegen, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran und am Hin und Her und am Abwägen mache ich nicht.
Hattest du jetzt schon die Möglichkeit, dieses Jahr eine Jungweinprobe zu geben?
Nee, also ich hätte die ersten Proben alle so um Ostern gehabt, weil ich und da tatsächlich mit Fassproben, weil ich ja noch nichts gefüllt hatte. Das war auch mit den Gästen so kommuniziert, aber das mussten wir jetzt eben alles absagen. Also Stand gestern ist ja immer noch untersagt, die Weinproben. Ich hatte überlegt, online Weinproben zu machen, aber ja, irgendwie habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Ich hatte jetzt eine große Charity-Aktion, mit der war ich da irgendwie vollends beschäftigt. Wir haben sozusagen Frühlingspakete verkauft für einen guten Zweck. Und das hat sehr gut funktioniert und damit war ich komplett ausgelastet. Und genau, und jetzt haben wir das Rädle auf, also Heckenwirtschaft oder ich weiß nicht, wie man es bei euch nennt. Genau. Und wir haben die Heckenwirtschaft dürfen wir jetzt halt seit letzter Woche aufmachen. Und aber auch nur bis 20 Uhr. Also deswegen. Da ist es eben auch gerade so ein Balanceakt zwischen, ja, wie mache ich, wie tue ich, wie diese ganzen Richtlinien mit Abstandshaltung, Maske tragen und so weiter. Das ist schon jetzt alles nicht so mega easy und so super schön, ja. Aber das waren halt auch Entscheidungen, die getroffen werden sollten. Zeigt man die Präsenz oder eben nicht? Oder zieht man sich ganz zurück? Oder geht man doch irgendwie hin und sagt, okay, ich versuche es einfach, schau mal einfach mal. Und wir haben uns jetzt eben für den Weg entschieden und ziehen das jetzt halt mal durch, 4 Wochen, um einfach ein Gefühl dafür auch zu bekommen, ob wir weitermachen oder nicht. Aber es ist halt einfach eine besondere Situation. Ich meine, die Leute fragen schon nach Weinproben, weil ich glaube, keiner hat mehr wirklich Lust, irgendwie sich so an die Regeln zu halten, habe ich das Gefühl. Aber im Moment muss ich sie tatsächlich allen absagen. Deswegen habe ich jetzt kein Feedback von so der Gesamtrange, was die Leute dazu sagen. In der Heckenwirtschaft verkaufe ich nicht alle Sorten. Da ist jetzt aber die erste Woche positiv eigentlich einfach. Wieder ein sehr fruchtiger Jahrgang, ganz anders als 18. Bisschen säurebetonter, mehr straff oder straight, aber jetzt war jetzt niemand, der jetzt irgendwie sagt, oh nee, geht gar nicht, weil wir von 18 so verwöhnt sind von dieser Opulenz und dieser enormen Fruchtigkeit. Also wir hatten, das war tatsächlich wirklich irgendwie wie so Lero-Eis oder so teilweise, ja. Das war abartig. Also fast schon zu viel. Und jetzt sind schon einige, die das wieder genauso erwarten. Also manche, die dann sagen so, oh ja, aber wo ist jetzt dieses volle Aroma? Wo ist der Alkohol? Ich hatte fast alles mit 13 Grad gefüllt. Wow. Und jetzt haben wir tatsächlich auch wieder Weine mit 11%, was ich eigentlich schön finde und das ein ganz anderer Trinkfluss ist. Aber das, 19 ist anders. Ist anders, aber hat trotzdem nicht, ist trotzdem schön.
Ja. Hast du Mitarbeiter oder stemmst du das mit deinem Partner allein? Oder habt ihr, ich meine, wenn ihr noch 17 Hektar Äpfel habt, dann braucht ihr eigentlich schon noch Unterstützung.
Genau, wir haben einen Auszubildenden im Obstbau. Der hilft aber auch im Wein. Also die müssen mittlerweile beides machen. Am Anfang haben wir das ein bisschen mehr getrennt. Aber mittlerweile ist es ein relativ gutes Team von dem Auszubildenden und drei rumänischen und polnischen Mitarbeitern, die eigentlich auch mehr oder weniger das ganze Jahr da sind, die auch wissen, dass sie mittlerweile im Wein genauso viel oder halt auch mitmachen müssen. Genau, die haben wir jetzt mehr oder weniger ständig da und dann zu den Saisonarbeitsspitzen halt ganz normal, dass nochmal Leute dazukommen. Bei uns geht es jetzt dann, denke ich, in den nächsten 2 Wochen los mit Kirschen, haben wir auch noch. Genau, da ist dann die Kirschenernte und dann geht es eigentlich so Schlag auf Schlag mit den ersten Frühäpfeln los. Und genau, also alleine keine Chance mehr. Ja. Der Keller, der ist schon so in meiner Hand. Das ist schon so mein Ding und das bestimme ich, wann da was passiert und so. Aber jetzt die Außenbewirtschaftung, da sind die Jungs schon auch dabei.
Okay, Manpower.
Ja, braucht man dann halt jetzt auch. Also ich meine gerade eben, wenn das jetzt, das wächst mit diesen Niederschlägen und der warmen Temperatur gerade so schnell wirkt. Also wenn ich da alleine anfange, dann komme ich ja nirgendwo hin. Zudem haben wir ja auch 2 kleine Kinder, das ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn die nur, also die dürfen jetzt wieder in die Krippe, aber die waren jetzt auch 7 Wochen daheim, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer.
Na klar.
Ja. Also, ich habe es schon probiert, mit denen auszubrechen, aber das ist halt, da weiß der Klapp selber, da finden die da einen Käfer und da ist was und dann nach 10 Minuten keine Lust mehr und Brennnessel und genau, das ist dann für mich auch nicht irgendwie so das Arbeiten, auf das ich so Lust habe. So.
Und sag mal, den Soho, den füllst du ja sozusagen ab, direkt auf dem Fass und ungeschwefelt. Mhm. Das heißt, dass du die anderen Weine schon schwefelst, oder?
Genau, ich schwefel die anderen Weine, wenn die Trauben ankommen, einmal kurz, also eine minimale Dosage, aber einfach für den Zeitraum vom Feld aufs Weingut schon. Also das ist jetzt bei uns nicht alles arrondiert irgendwie um das Weingut. Also man muss schon immer so, sag mal so 3-4 Kilometer müssen die dann schon erstmal mit dem Traktor ans Weingut fahren. Da geben die ein bisschen Schwefel so drauf, weil einfach die Temperaturen teilweise einfach mit 28 Grad oder so, also dass wir jetzt nur in den Morgenstunden und nur am Abend lesen, also das wäre schön, aber das ist halt nicht so, gell? Also wir lesen halt dann auch schon auf den Punkt, aber dann lesen wir trotzdem den Tag durch und dann hat oft das Lesegut halt eine hohe Temperatur und einfach um da safe zu sein, kommt da minimal drauf. Und das vermengt sich ja dann beim Entrappen einfach gut in die Maische rein. Und dann passiert eigentlich nichts mehr tatsächlich, bis der Kieselgurfilter dann zum Einsatz kommt. Danach wird einmal geschwefelt, aber minimal. Also ich bin bei 20 frei, wenn es 20, ja sowas.
Also das ist ja total spannend, weil ja eigentlich, sage ich mal, ich jetzt in meiner Ausbildung, in dem, was ich gelernt habe, war ja immer eigentlich Schwefel eine Voraussetzung, dass man das machen müsste, vor allen Dingen auch vom Abfüllen und so. Und jetzt ist die Frage, deine Erfahrung ohne Schwefel oder mit ganz, ganz wenig?
Also ich finde, also ich habe das Gefühl, dass auch das ganz wenig Schwefel einfach dem Wein schon eine gewisse Stabilität gibt und vor allem auch den Oxidationsschutz irgendwo gibt. Aber jetzt eben, wenn ich jetzt Soho anschaue, mit 6 Wochen offen, keinerlei Farbveränderung, ob die jetzt durch die Gerbstoffeinbringung kam oder ob es an dem hohen Alkohol liegt, das weiß ich nicht, aber er hat einfach de facto keinen Schwefel, außer den ich ihn ganz am Anfang mal kurz so auf die Maische drauf, dann denke ich mir, nö, da brauchst du eigentlich dann keinen mehr. Also ich denke gerade halt bei diesen restsüßen Sachen, also ich habe 2 Weine, die schon noch Restzucker haben. Da war es mir einfach so ein Sicherheitsding, weil ich halt einfach nicht weiß, wo legt der Kunde den Wein hin. Und das sind jetzt irgendwie nicht angedachte Petnuts. Da habe ich einfach aus Sicherheitsgründen auch für mich sowas drauf gemacht. Aber wenn ich das jetzt so sehe, da denke ich mir also auf jeden Fall bei diesen Naturgeschichten, da muss überhaupt gar nichts drauf. Ich meine, dann habe ich eh noch die Hefe drin als Oxidationsschutz oder einen Anteil von Feinhefe. Also ich denke, auf lange Sicht kann man das auf jeden Fall runterfahren. Und ich merke auch, wie man empfindlicher wird auf Schwefel. Mhm. Also ich habe das angefangen, weil ich eine Freundin hatte, die immer ganz stark so Pusteln bekommen hat. Mhm. Und sie meinte, das sei vom Schwefel. Das sei sie sich irgendwie so. Und dann habe ich das halt auch mal versucht runterzufahren. Mittlerweile sagt sie, sie kann meine Weine gut trinken und es passiert nichts. Was das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, warum so viel da drauf geben, wenn er ja eigentlich stabil bleibt? Also,
ist halt so. Ja, nee, super. Das ist ja immer ein Sicherheitsempfinden. Also es ist ja jetzt egal, auf was du das jetzt überträgst. Mhm. Dann macht man das halt einfach, um sicher zu gehen. Ja, aber eigentlich mal auszuprobieren oder eine Sensibilität oder geht es auch mit weniger oder sogar ohne. Mhm. Und das ist ja total cool, dass deine Freundin eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, dass du dich damit auseinandergesetzt hast.
Ja, und auch eben meine eigene Nase, die sensibler geworden ist. Also gerade so, wenn man manchmal so Weine halt irgendwo aufmacht oder wo bekommt, und dann halt so erstmal der Schwefel so in die Nase steigt. Das finde ich mittlerweile so krass unangenehm, dass ich halt nicht möchte, dass Leute dieses Gefühl bei Weinen haben. Ich meine, klar, das sind vielleicht unsere Nasen, die da auch nochmal geschulter sind oder versierter oder diesen Geruch vielleicht direkt zuordnen können, aber selbst wer es nicht direkt zuordnen kann, muss, meine ich, irgendwas riechen, was unangenehm ist und das möchte ich halt nicht.
Hast du noch irgendwelche Pläne für 2020 oder irgendwelche neuen Ideen oder Inspirationen, die du umsetzen möchtest jetzt für dich?
also klar, ich bin eben hier an dieser Naturweingeschichte irgendwie halt dran. Das halt irgendwie, mir da schon mehr Gedanken zu machen für den kommenden Jahrgang sozusagen. Oder halt auch mich zu organisieren, um Fässer irgendwie herzubekommen und andere Gärgebinde oder so. Nö, eigentlich im Moment versuchen wir einfach eine gute Laubarbeit zu machen. Wir sind jetzt schon, ich schaue gerade hier raus, wir sind fast am obersten Draht hier so im Spalier. Also die wachsen enorm, die sehen im Moment top aus. Also ich glaube, wenn da jetzt nicht groß noch irgendwas kommt, wir haben die Eisheiligen gut überstanden. Mhm. Es war knapp, aber es war ging. Wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, dann glaube ich, kann das auch schon wieder was ganz Gutes werden. Also der Ansatz ist top. Keine Ahnung, wir sind gerade am Einsehen. Wir versuchen halt irgendwie Dinge zu tun in unserem Möglichen so. Wo jetzt 2020 die Reise hingeht, keine Ahnung. Also ich meine, auch spannend, wenn man mal kein Jahr Weinproben hätte. Also auch eine neue Erfahrung, gell? Ich meine, das ist, wurde schon ein immer größeres Standbein. Also die Wochenenden waren tatsächlich schon voll mit Weinproben. Weil, glaube, die Leute das Happening gut finden, weil Wein moderner geworden ist oder hip oder wie auch immer. Das war dann schon nochmal eine andere Streuung und eine andere Art der Vermarktung, die man da irgendwie so angefangen hat. Gastronomie, mal schauen, wie es wieder anläuft, was passiert. So, das sind schon Dinge, die besonders sind dieses Jahr, wo man sich halt versucht, neue Ideen zu überlegen. Halt einfach, wie kann ich trotzdem präsent sein? Wie kann ich trotzdem Leuten die Möglichkeit geben, meine Weine zu verkosten? Jetzt trauen die sich schon wieder ein bisschen mehr, auch auf den Hof zu kommen. Aber es gab schon ein paar Wochen jetzt, wo natürlich kein Mensch vor die Haustür gegangen ist und geschweige denn irgendwie Interesse hat, den Wein zu probieren. Also dürfen wir auch offiziell ja jetzt erst seit 2 Wochen, dass die Leute wieder hier überhaupt im Freien mal ein Schlückchen probieren dürfen und nicht immer alles nur blind kaufen müssen.
Genau. Und wie war die Zeit jetzt für euch als Familie? Also wo ihr jetzt keine Weinverkostung geben konntet, wo jetzt eure Gastronomie nicht offen war und.
Eigentlich aber tatsächlich nicht anders, weil Corona kam ja mit Beginn der Vegetation. Also es war halt draußen von vornherein weiterhin viel Arbeit und es ging halt gerade so voll los. Also deswegen haben wir das jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt, hatten wir jetzt keinen Tag mit Langeweile oder wo wir gesagt haben, oh, wir machen jetzt mal irgendwie die Beine hoch, sondern es war irgendwie, wir hatten noch Äpfel zum Sortieren. Also wir sortieren die Äpfel direkt für den LEH, für Alnatura und Basic und diese Naturkostläden. Da hatten wir noch Äpfel da, die haben wir dann im Akkord irgendwie wegsortiert, weil die Leute, glaube ich, Äpfel gehamstert haben wie verrückt. Mhm. Da haben wir eine Woche echt wirklich Unmengen. Dann war das praktisch erstmal noch so eine Arbeit, da, wo einfach alle drin beschäftigt waren, weil wir dann versucht haben, irgendwie Schichten zu sortieren, damit wir halt irgendwie den Anfragen gerecht werden. Und dann ging es eigentlich los mit, wir haben nochmal was gepflanzt. Neu. Und dann musste man halt das vorbereiten. Die Äpfel mussten noch zum Teil geschnitten werden. Also es ging irgendwie dann so nahtlos über. Dann halt ging es im Wein los mit Ausbrechen und irgendwie ja, Ausbrechen, dann halt die Neupflanzung anbinden und so. Also es war jetzt halt die ganze Zeit eigentlich tatsächlich doch weiterhin was zu tun. Dann die Abfüllung meinerseits zum Vorbereiten mit dem, was alles da drumherum gehört. Ich meine, da beschäftigt man sich ja auch ein bisschen länger damit und probiert nochmal und ist es jetzt richtig? Ja, nein, dann Etiketten fertig machen, all diese Dinge halt. Bestellungen machen, das hört sich immer, denke ich, da finde ich auch für mich selber, hört sich immer an, ja, machst halt schnell eine Bestellung, aber dass halt dann wirklich alles passt und für den Tag dann alles da ist und so, das ist immer schon, finde ich, doch sehr aufregend, irgendwie die Füllung. Und genau, dann waren 1,5 Wochen Wein abfüllen, so ungefähr, und dann, genau, und dann ging es jetzt eigentlich Schlag auf Schlag irgendwie weiter. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat man dauernd was zu tun.
Naja, das glaube ich. Aber wenn du dir überlegst, ihr habt jetzt diese Arbeit und eigentlich hättet ihr dann halt noch die Gastronomie und ihr habt ja auch noch Ferienwohnung und ihr habt also die Weinverkostung, alles dazu, ne?
Ja, aber irgendwie ist man das schon so gewohnt. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass wir jetzt extrem runtergefahren wären oder so oder dass wir jetzt extrem viel mehr Familienzeit gehabt hätten oder so. Klar, der ein oder andere Abend, wo ich jetzt halt sonst vielleicht irgendwo unterwegs gewesen wäre oder so, aber nicht so, dass ich es jetzt merklich gespürt hätte. Was ich gespürt habe, war der Verzicht auf Freunde. Das fand ich jetzt tatsächlich irgendwie schlimmer. Aber und von dem anderen hätte ich gern ein bisschen mehr gespürt, sage ich mal so. Da hätte ich gern einfach mehr von diesem Raum gehabt, wo man einfach sich treiben lassen kann oder so. Aber das wäre vielleicht im Februar gegangen oder so. Aber dadurch, dass es dann irgendwie in die Vegetation reinging, war das jetzt tatsächlich nicht so. Also der Arbeitstag war genau gleich lang.
Und den Sekt, machst du den auch selber?
Genau, Sekt mache ich zusammen mit meinem Cousin, um einfach ein bisschen mehr Menge auch zu haben. Das ist die sprudelige Dirn. Da wird jetzt gerade der 17er Jahrgang aufgesteckt. Wir rütteln den von Hand ab. Genau, der hoffe ich, ist jetzt dann irgendwie, also wir stecken heute auf die erste Charge. Wir waren jetzt einfach noch nicht vom Geschmack her, war der jetzt für uns noch nicht perfekt. Und jetzt gesagt, wir stecken jetzt meine Charge auf, rütteln die ab und gucken, was passiert. Wenn ja, kommt dann jetzt dann einfach der 17er Jahrgang. Wenn nein, dauert es halt nochmal. Also wir rütteln den von Hand ab und degauchieren den warm von Hand und füllen den dann einfach wieder mit dem gleichen auf. Also der kriegt kein Schwefel und keine Dosage. Der ist einfach auch so, wie er ist.
Genau. Vielleicht, was ist degauchieren, dass du das nochmal...
Degauchieren ist praktisch die Hefe vom Wein oder vom Sekt dann zu trennen. Das heißt, wir füllen das in Sektflaschen ab. Also wir haben eigentlich einen Wein, der ist einmal durch die Gärung gelaufen. Wir füllen den in Sektflaschen, verschließen die mit Kronkorken. Da bleibt der liegen, eben bis man oder bis wir empfinden, der passt. Und dann, während er liegt, durchläuft er eine zweite Gärung sozusagen. Und durch diese zweite Gärung entsteht Gärkohlensäure, die nicht entweichen kann. Dadurch bekommt ein Sekt seine Perlage. Und wenn wir empfinden, es ist gut, dann stecken wir das auf diese Rüttelpulte, die hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, wo so Holzbretter, wo ganz viele Löcher drin sind, da stecken wir die Flaschen rein und drehen die jeden Tag um ein Viertel. Und dadurch stellt die Flasche sich immer steiler, die Hefe rutscht in den Flaschenhals. Und am Tag X haben wir so einen kleinen, halt irgendwie so einen kleinen Öffner und mit einer ganz simplen Hebelwirkung nehmen wir den Kronkorken vorne weg und die Hefe schießt es raus und genau, wir füllen die Flasche einfach mit dem gleichen Sekt wieder auf, geben kein Schwefel dazu, geben keine Dosage dazu. Das gibt es in der Sektbereitung, dass man auch oft gern ein bisschen, wie heißt denn der Likör oder? Ja. Nochmal Süße dazu gibt,
um das einzustellen,
die Geschmacks. Für das Feintuning einfach, das machen wir aber nicht, sondern wir lassen ihn einfach so, wie er ist und verkorken ihn dann von Hand Agraffe drauf und fährt.
Okay.
Das ist alles von Hand. Es gibt hier in der Region keinerlei Lohnunternehmer oder, wie wir es in Würzburg kennengelernt haben, irgendjemand, wo man das hinbringen kann und der Sekt kommt fertig wieder raus. Sowas gibt es hier tatsächlich einfach alles nicht. Also wir haben noch nicht mal ein Weinlabor oder irgendwas. Das ist alles ein bisschen... es ist hier einfach noch nicht so entwickelt oder der Bedarf ist vielleicht auch einfach nicht so groß, dass es jemand gibt, der sich dafür ansiedeln würde. Dann gibt es da halt die Menge, die ist jetzt jedes Jahr auch so ein bisschen gewachsen und das wird ganz gut angenommen, so, aber es ist halt einfach sehr viel Arbeit und ich kann den halt auch einfach nicht das ganze Jahr und immer liefern, weil das halt einfach, das ist so ein Produkt, das man nicht einfach nur macht, sondern das muss einfach dann passen und es braucht einfach Zeit. Genau, deswegen ist der jetzt schon seit tatsächlich langer Zeit ausverkauft und wie gesagt, wir wissen, dass die Leute drauf warten und dass alle schon ganz gespannt sind. Aber er muss halt auch passen. Also deswegen, der wird jetzt nicht degauchiert, nur weil jetzt einfach so viel Anfragen da sind.
Genau. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Das war eine Eingebung. Weiß ich nicht. War auf einmal in meinem Kopf. Und es gibt eben den spannenden langen Hansel auch noch dazu. Das ist ein Sekko Rosé. Eben so diese einfachere Variante, die auch für die Gastronomie zum Beispiel viel interessanter ist natürlich als die Sprudeldecke.
Cool. Also ich glaube, wir haben einen schönen Rundumblick bekommen, was du tust, was du machst. Ich danke dir dafür ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und wir bleiben einfach in Kontakt. Mhm.